Ein alter Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einer kleinen Farm. Sie besaßen nur ein einziges Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten. Die beiden kamen gerade so miteinander über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen: "Oh, was für ein schreckliches Unglück!" Der alte Mann erwiderte mit ruhiger Stimme: Wer weiß, wozu es gut ist." Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte mit sich eine ganze Herde wunderschöner Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf zu dem Mann: "Was für ein unglaubliches Glück!" Doch der alte Mann sagte wieder: Wer weiß schon, wozu es gut ist." In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Er wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit ganz allein bewältigen. Die Leute aus dem Dorf sagten zu ihm: "Was für ein schlimmes Unglück!" Die Antwort des alten Mannes war wieder: Wer weiß, wozu es gut ist." Bald darauf brach ein Krieg im Nachbarland aus und die Soldaten der Armee kamen ins Dorf, um alle kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit seinem gebrochenen Bein zu Hause bleiben. Wer weiß, wozu es gut ist. Wir können tatsächlich nicht immer wissen, was gut ist im Leben. Manches erscheint gut und ist nicht gut am Ende oder umgekehrt. Wir wissen es nicht. Aber was ist, wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht wieder gut zu machen sind oder die wir überhaupt nicht verstehen können, die wir nicht einordnen können, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren? Den kann man nicht zurückholen. Oder wenn wir unheilbar krank werden. Es gibt keine Heilung. Abraham, der Vater des Glaubens, wie er auch genannt wird, hat eine Situation erlebt, die völlig unverständlich war und eigentlich auch nicht mehr umzukehren. Wir hören auf 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 17. Das ist ein ziemlich langer Text. Wer will, kann die Augen zumachen und versuchen, sich das bildlich vorzustellen, was da abgeht. Das ist vielleicht ganz gut, um zu sehen und sich einzufühlen in die Situation. Danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: "Abraham." Und Abraham sagte: "Hier bin ich." Er sprach: "Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar." Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: "Bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, und dann wollen wir zu euch zurückkehren." Abraham nahm das Holz für das Brandopfer, lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: "Mein Vater." Er antwortete: "Hier bin ich, mein Sohn." Dann sagte Isaak: "Hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer?" Abraham sagte: "Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn." Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen und sah hin, und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Opfer, als Brandopfer dar. Abraham gab jenen Ort den Namen: Der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meeresstrand. Was für eine merkwürdige und schwierige Geschichte. Wenn man sich das vorstellt, ist das kaum vorzustellen. Gott, die Bibel erspart uns Erlebnisse und Erfahrungen, die kaum zu verstehen sind, nicht. Er mutet uns sowas zu. Und wenn wir sie einigermaßen nachvollziehen könnten, dann bleibt immer noch die Frage: Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Und was könnten wir daraus lernen? Um die ganze Geschichte zu verstehen, muss man die Vorgeschichte auch kennen. Und ich will die Vorgeschichte ganz kurz erzählen. Mancher kennt sie, vielleicht die meisten sogar. Gott hat Abraham gerufen. Er sollte seine Heimat, seine Familie, seine Verwandtschaft verlassen. Was für eine Zumutung im hohen Alter. Gott wollte ihn in ein fernes, fremdes Land führen, es zu seinem Land machen, aber welches Land das war, blieb unklar. Abraham vertraut Gott und macht sich auf den Weg, obwohl er nicht weiß, wohin die weite Reise geht. Seine Frau Sarah und sein Neffe Lot ziehen mit, Gott segnet sie, die Herden werden groß und größer. Abraham und Lot müssen sich trennen, weil es einfach nicht mehr ging miteinander. Es wurde zu viel und das Land zu eng. Und die Hirten haben sich gestritten. Abraham lässt Lot die Wahl der Gegend. Lot wählt natürlich die bessere Gegend aus, aber er gerät hinterher in große Schwierigkeiten. Abraham dagegen nimmt, was übrig bleibt, und wird von Gott umso mehr gesegnet. Dann schließt Gott einen Bund mit Abraham und verspricht, ihn zu segnen. Aber bei Abraham und Sarah bleibt ein bitterer Beigeschmack. Sie können keine Kinder bekommen. Und was soll ein Bund und Segen, wenn keine Nachkommen da sind? Irgendwann nehmen sie die Dinge selbst in die Hand. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Sarah gibt Abraham ihre Magd, damit sie Kinder, ein Kind bekommt für Sarah. Heute würde man sagen, das ist so eine gewissermaßen Leihmutterschaft. Aber der Plan geht schief, es gibt nur Stress und Streit. Und trotz aller Irrwege hört Gott nicht auf, die beiden zu segnen. Er verspricht ihnen im hohen Alter einen Sohn. Abraham und Sarah finden das ziemlich lächerlich und sie lachen auch, aber Gott hält, was er versprochen hat. Ein Jahr später kommt ihr Sohn Isaak zur Welt. Ein Wunder, das niemand für möglich gehalten hat. Isaak wächst heran. Er ist das lebendige Zeichen der Güte und Treue Gottes, dieser Isaak. Auf ihm liegt Gottes Verheißung. Durch ihn wird Gott seinen Bund erfüllen. Und hier nun geht unsere Geschichte los, die wir gehört haben. Gott sprach zu Abraham: Abraham! Und er sagt: Hier bin ich. An dieser Stelle müssen wir noch mal einen kleinen Exkurs einschieben. Als Abraham die Stimme hört, antwortet er: Hier bin ich, bereit zu hören, bereit zu gehorchen, bereit, Gottes Wege zu gehen. Genau wie später Mose. Am Dornbusch wird er von Gott angesprochen und dann sagt er: Hier bin ich. Oder wie der junge Samuel, mitten in der Nacht im Tempel bei Eli. Gott ruft ihn, Samuel, und dann sagt er: Hier bin ich. Dreimal gleich. Oder wie bei Jesaja, dem Propheten. Wen soll ich senden, sagt Gott. Und er sagt: Hier bin ich, sende mich. Also Gott spricht Menschen persönlich mit Namen an, beruft sie für ein Leben mit ihm oder für einen besonderen Auftrag. Und diese Menschen antworten mit: Hier bin ich. So ging meine Geschichte auch los. Als Pastor, ich war noch ein junger Bursche, habe in einem Chor mitgesungen und wir haben ein Lied gesungen mit diesem Text von Jesaja: Jesus, ich will gehen, sende mich. Und wir haben das immer wieder geübt und dann auch vorgetragen und irgendwann dachte ich, ja, man kann das nicht nur singen, man müsste es eigentlich tun. Und damit war die Sache erledigt und später, viel später, hat Gott mich daran erinnert und hat mir deutlich gemacht: Jetzt bist du dran, geh du. Also man kann nicht nur sagen: Hier bin ich, sondern man muss es dann auch tun. Damit ist der Exkurs zu Ende. Wir kommen zurück zu Abraham. Er hört Gottes Ruf und sagt: Hier bin ich. Und Gott sagt: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Und dann legte sich Abraham zu Bett und schlief seelenruhig ein. Gewiss nicht, ganz bestimmt nicht. Es muss ihm das Blut in den Adern gefroren sein, als er das von Gott gehört hat. Und wir dürfen sicher sein, dass er in dieser Nacht kein Auge zugetan hat. Er kannte Gottes Stimme. Er hat sie öfter gehört. Er hat Gott öfter gehört. Und nun also das. Das sagt Gottes Stimme. Seinen eigenen Sohn töten. Wie geht das? Was soll das? Seinen einzigen und geliebten, sagt Gott selbst, der seine ganze Freude war, seine Hoffnung, dass Gott den Bund erfüllt und die Versprechungen aller erfüllt. Ihn opfern, ihn töten? Unmöglich, dass Gott das wirklich verlangen sollte. Vielleicht hat er sich ja doch verhört. Ist es nicht eher eine dunkle Versuchung, die sein Leben und sein Glück zerstören will? Das war doch nicht der Gott, den er kennengelernt hat. Das war doch nicht der Gott, der einen Bund mit ihm geschlossen hat, der ihm Treue und Segen versprochen hat. So ist doch Gott nicht. Bisher war Gott immer für ihn und mit ihm. Nun aber stellt er sich gegen ihn. Gott verlangt das Unmögliche. Wie soll er das nur verstehen? Ich kann mir vorstellen, dass es die ganze lange Nacht so ging. Immer wieder hin und her zwischen Hoffen und Hadern, zwischen Auflehnen und Annehmen. Aber dann hat Abraham eine Entscheidung getroffen. Sie hat sich durchgerungen. Frühmorgens stand er auf, sattelte seinen Esel, nahm seine zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg. Er hat sich nicht mit seiner Frau beraten, auch nicht mit seinen besten Freunden. Er hat auch seinen Sohn nicht eingeweiht. Wie sollte er auch? Sie hätten alle Nein gesagt. Sie hätten sich alle dagegen gestellt, mit Sicherheit. Abraham schiebt die Sache auch nicht auf. Er denkt nicht, lieber noch 2 oder 3 Nächte darüber schlafen, alles nochmal genau prüfen, vielleicht habe ich mich doch verhört, vielleicht ändert Gott doch noch seine Meinung. Nein, Abraham packt seine Sachen und macht sich mutig auf den Weg. Wie mag es wohl in seinem Herzen ausgesehen haben? Ganz sicher finster und bedrückt. 3 Tage sind sie unterwegs, bis sie an den Berg ankommen. 3 lange Tage lang und 3 lange Nächte lang. Immer mit diesen Fragen wie, was soll das, Gott? Was macht das für einen Sinn? Warum gerade ich? Warum mutest du mir das zu? Und es gibt keine Antwort von Gott auf diese brennenden Fragen. Er hat Gottes Stimme immer wieder gehört, aber jetzt nicht. Gott schweigt. Nichts. Abraham geht unbeirrt weiter. Er sagt zu seinen Knechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Und dann wollen wir zu euch zurückkehren. Hat er den Jungen und die Knechte schamlos belogen? Abraham wusste doch, dass er allein zurückkehren wird. Oder hoffte er immer noch, dass Gott die schreckliche Sache im letzten Moment abblasen würde, abbrechen? Es war wohl eine Mischung aus beiden, Notlüge und letzter Strohhalm. Nun sind Vater und Sohn allein unterwegs, schwer beladen, vermutlich in bedrückendem Schweigen, gehen sie so vor sich hin. Und dann kommt die unvermeidliche Frage von Isaak: Mein Vater, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Der Junge weiß, dass das Entscheidende für das Brandopfer fehlt, nämlich ein Lamm. Vielleicht ahnt er schon, da stimmt irgendwas nicht. Abraham antwortet ausweichend, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Das stimmt zwar, aber es soll eben der eigene Sohn sein. Und es wird für Abraham mit Sicherheit schwerer und schwerer. So kommen sie zu dem Ort, den Gott genannt hat. Abraham baut den Altar, bindet seinen Sohn, legt ihn auf den Altar oben aufs Feuerholz. Abraham streckt seine Hand aus, nimmt das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wie mag es den beiden dabei ergangen sein? Vater und Sohn. Der Vater wird vor Schmerz fast verrückt geworden sein. Es wird ihm das Herz zerrissen haben. Der Sohn wird vielleicht gedacht haben, ist mein Vater denn jetzt ganz verrückt geworden? Was soll das? Zumindest war er geschockt. Vielleicht hat er sich sogar gewehrt. Gab es einen Kampf? Wer weiß das? Wir wissen es nicht. Es muss für beide unendlich schwer gewesen sein. Im allerletzten Moment kommt das erlösende Stopp. Der Engel rief vom Himmel her und sagte, Abraham, Abraham, Abraham antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht aus gegen den Jungen. Tu ihm nicht zuleide. An der Stelle müssen wir auch einen kleinen Stopp einlegen. Wir müssen nachdenken, was kann das bedeuten. Auch wenn es manchmal so scheint, Gott verlangt niemals sinnlose Dinge. Niemals. Von uns nicht und von niemandem. Gott hat keine Freude daran, Menschen zu ärgern oder gar zu quälen, sie fertig zu machen, sie zu töten. Menschen tun das nicht selten. Andere ärgern, quälen, fertig machen, töten. Menschen haben sowas drauf, ja. Aber Gott will nicht das Böse, sondern das Gute für uns und für alle. Gott will immer das Gute, auch wenn es nicht immer erkennbar ist. In dieser Geschichte ist es auch nicht erkennbar. Gewiss, Gott mutet uns Menschen oft schwere Dinge, sehr schwere Dinge zu, schwere Erfahrungen, die wir kaum oder gar nicht verstehen, Erlebnisse, die wir nur schwer ertragen können. Wir wissen häufig nicht, wenn wir etwas Schweres erleben, wozu es am Ende doch gut sein könnte. Ich will ein Beispiel erzählen aus meiner eigenen Familie. Mein Vater war 16 Jahre alt, als er sein Gehör durch eine schwere Krankheit verloren hat. Und das war unendlich schwer für ihn. Er hat geweint tagelang, dass er nicht mehr hören kann, nicht mehr richtig sprechen, dass er nicht mehr singen kann, dass sie ihn ausgelacht haben. Das war schwer für ihn. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, es war gut so, dass ich mein Gehör verloren habe. Und ich habe ihn gefragt, warum. Hat er gesagt, mein älterer Bruder ist in den Krieg eingezogen worden und ist im Krieg umgekommen. Und mein jüngerer Bruder ist freiwillig in den Krieg gegangen und ist auch umgekommen. Und ich hatte kein Gehör. Aber ich musste nicht in den Krieg. Ich habe geheiratet, ich hatte Kinder und Enkel, ich hatte ein wunderschönes Leben. Es war gut so. Das weiß man natürlich mit 16 Jahren nicht, sondern im Nachhinein kann man das vielleicht entdecken. Und dann gibt es Dinge in unserem Leben, und die gibt es in meinem Leben auch, die lösen sich überhaupt nicht auf. Solange wir auf dieser Erde sind, lösen die sich nicht auf. Wir verstehen es einfach nicht, warum Gott etwas zulässt. Es bleibt und wir müssen damit leben lernen und lernen, damit zu leben. Und irgendwann, wenn wir bei Gott sind, dann wird er sagen, deshalb war es vielleicht doch gut für dich. Es sind also Dinge, die sich manchmal auflösen und manche lösen sich nicht auf. Abraham bekommt hier eine klare Antwort. Der Engel sagt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten. Das Ganze war ein Test, eine Prüfung. So wurde es ja am Anfang des Bibeltextes auch gesagt. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Wir haben das vielleicht schon am Anfang gehört, wenn wir aufmerksam gehört haben. Abraham wusste das nicht, sondern er musste es durchleiden und hat es durchlitten. Und er hat erst hinterher begriffen, was das Ganze zu bedeuten hat. Und es wird klar, Abraham hat seine Prüfung bestanden. Sein Glaube wurde auf eine schwere Probe gestellt und sein Glaube hat sich bewährt in der Krise. Und dazu sind manche Krisen da, dass unser Glaube sich bewähren soll. Abraham hat Gott die Treue gehalten, auch als er Gottes Tun überhaupt nicht mehr verstanden hat. Plötzlich ist ein Opfertier da, das sich mit seinen Hörnern im Gebüsch verfangen hat. Das kann er nun zum Dank opfern und Gott die Ehre geben. Und noch mehr, so schwer dieses Erlebnis für ihn auch war und für seinen Sohn Abraham, will es als eine bleibende Erfahrung festhalten. Das ist auch gut, wenn wir Schweres erleben, dass es doch eine gute Erfahrung werden kann. Abraham sagt, gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt der Herr sich sehen. Also Gott ist da. In der Krise, in der Dunkelheit. Gott sieht hin. Er sieht bei uns hin, wenn wir im Dunkeln stecken und nicht mehr weiter wissen. Er verschließt seine Augen nicht, so wie es ja auch in der Jahreslosung heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das gilt gerade in der Dunkelheit. Es wird auch bei uns so sein, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dass wir glauben können, Gott ist da und sieht genau hin, wenn wir durchs dunkle Tal müssen. Damit könnte die ganze Geschichte ja zu Ende sein. ist sie aber immer noch nicht, ist eine lange Geschichte. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir geschworen, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meeresstrand. Man kann es ganz einfach sagen, Gott belohnt Vertrauen. Gerade auch dann, wenn wir ihn gar nicht mehr verstehen. Sein Segen und Frieden wird alles Verstehen übersteigen. Die Glaubensprüfung ist für Abraham nun endlich vorbei. Die Segensgeschichte mit Abraham geht immer weiter. Sie ist unendlich wie die fernen Sterne und wie der Sand am Strand. Und was Gott von Abraham nicht verlangt hat, das hat er sich selbst abverlangt. Er nahm seinen Sohn, seinen einzigen, den er liebte, Jesus, und den gab er auf einem Berg auf Golgatha zum Opfer dar. Für uns. Er hat seinen Sohn gegeben als Lösegeld für alle. Für uns. Hingegeben, damit wir erlöst werden. So hat Gott seiner Welt und seinen Menschen Recht verschafft. Er hat sie mit sich selbst versöhnt. Gott hat das getan, um alle Menschen von Sünde zu befreien, um uns Anteil am Segen Abrahams und am Frieden Abrahams zu geben. So wie Gott es Abraham zugesagt hat, nämlich dass er gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist bei uns angekommen durch Jesus. Amen.